Alle vielleicht beginnen mit einem Kommentar. Und zwar, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Ihr Referat bestand aus zwei Teilen. Ein Teil war eine Exegese, das war eher nicht mehr sehr theoretisch, sondern exegetische Darstellung der Absichten Gottes in der Kommunikation mit den Menschen. Und das ist das dann die klassische Exegese. Und ich denke, wir sollen Ihnen dankbar sein für diese exegetische Darstellung. Wir müssen nicht vergessen, dass wir gerade Pfingsten hinter uns haben. Und das war eine würdige Erinnerung an diese Tatsachen. Der zweite kurze Teil war eher eine medientheoretisch relevante Aussage, die eine antimedientheoretische war, indem sie im Grunde gesagt haben, dass Medientheorie sozusagen außer Kraft gesetzt wird durch den Glauben und die göttliche Offenbarung. Insofern, dass letztendlich Gott kein Medium braucht. Ja. Wobei im Endeffekt stellte sich heraus, dass Gott das Medium doch braucht, aber fähig ist, die negative Auswirkungen des Mediums zu unterlaufen oder zu korrigieren. Und zwar durch den Art des Glaubens und des direkten Einwirkens auf den Empfänger, so dass das Medium, und zwar jedes Medium, das das Gott benutzt, eine absolute Transparenz bekommt, das heißt, als Medium eine verschwindet. Und zwar deswegen verschwindet, weil Gott fähig ist, sozusagen bei Benutzung eines Mediums, dieses Medium so abzustimmen oder der Film so abzustimmen, dass diese Trennung zwischen Botschaft und Empfänger verschwindet. Das verstehe ich ganz gut, allerdings sehe ich das noch ein Problem. Und zwar, das Problem ist eben in der Frage des Glaubens. Das heißt, wenn Sie sagen, Empfänger ist anzustimmen, sozusagen, das ist wie ein Volksempfänger, ja, einfach, muss sozusagen auf eine bestimmte, und sagen wir es so, wie ein richtiger Volksempfänger, auf eine Welle angestimmt sein. Ja, aber es gibt auch andere Wellen. Ja, es gibt andere Stimmen, zum Beispiel dämonische. Gibt's auch. Das heißt, es muss so ein richtiger Volksempfänger sein mit einer Welle, mit einer Empfangsmöglichkeit letztendlich. Und zwar so ein Empfänger, der sozusagen dagegen geschützt ist, andere Wellen überhaupt zu, also andere Frequenzen überhaupt zu benutzen, gewissermaßen. Oder benutzt er andere Sequenzen, müssen auch göttliche sein und nicht sozusagen dämonisch. Und wenn man jetzt die Geschichte der Religionen anschaut, dann merkt man, dass das ein Stein des Anstoßes ist. Und zwar insofern, dass wenn wir uns genau ansehen, die Situation, dann müssen wir zunächst einmal aus ganz theoretischen Gründen zugestehen, dass der Mensch nicht fähig ist, festzustellen, ob er glaubt oder nicht. Das heißt, wenn Sie sagen, der Akt des Glaubens, dann die dogmatische eigentlich und kanonische Vorstellung darüber, was der Akt des Glaubens ist, also diese Anstimmung ist, besagt uns, dass nur Gott weiß, ob der Mensch glaubt. Ja? Der Mensch selber ist unfähig zu sagen, ob er glaubt oder sein Glaube eine richtige ist, und deswegen kann er auch nicht sagen, ob die Stimmen, die er hört, göttlich inspiriert oder dämonisch inspiriert sind. Zum Beispiel bekommt man Visionen und bekommt dann diese Stimme zu hören. Muss man zum Priester gehen, muss man ihm beichten, muss man das erzählen, dem Bischof. Und der muss ihm sagen, durch die Analyse der Inhalte dessen, was sie gehört haben, ob das richtige Stimmen sind oder nicht. Und so scheint mir das Problem darin zu liegen, dass die gleiche Problematik auf einer anderen Stelle auftaucht. Das heißt, wenn ich die hermeneutische Problematik, das heißt die Problematik, dass der grundsätzliche Ungewissheit in Bezug auf die mediale Vermittlung einer Botschaft, wenn ich diese grundsätzliche Ungewissheit verlagere auf den Akt des Glaubens und sage, diese Ungewissheit habe ich nicht, weil der Akt des Glaubens mir versichert, dass ich das Wort Gottes richtig verstanden habe, dann verlagert sich diese Ungewissheit auf die andere Problematik, nämlich auf die Problematik der Selbstauthentifizierung des Gläubigen als Gläubigen. Das heißt, auf die Frage, ob ich tatsächlich von mir selbst sagen kann, dass ich glaube. Und zwar auch an dem Moment glaube, an dem ich diese Botschaft empfange. Also nicht allgemein glaube, sondern in diesem Augenblick glaube. Und aus der ganzen Geschichte der Religionskriege zum Beispiel und sonstigen Geschichten dieser Art wissen wir, dass die Frage nach dem Akt des Glaubens, nach den Kriterien der Unterscheidung zwischen Glauben und Nichtglauben, sowohl äußere wie auch innere Unterscheidungen, die sind konfessionsbedingt, historisch bedingt und es sind immer umstritten. Das heißt, die Problematik des individuellen Glaubens nicht im Sinne, ob er glaubt oder nicht, sondern im Sinne, ob ich glaube oder nicht. Diese Problematik ist eine umstrittene und dieses Umstrittensein ist verankert in dieser allgemeinen Einsicht, dass der Mensch seinen Akt des Glaubens nicht kontrollieren kann und er nicht eigentlich weiß, ob er glaubt oder nicht. Und so habe ich das Gefühl, dass wenn Sie diese antimedialen Aussagen machen, dann verlagern Sie einfach das ganze Problem und die ganze sozusagen Streit auf ein anderes Feld. Aber lösen diesen Streit eigentlich nicht. Das ist so meine Einschätzung. Ich würde aber jetzt zurückgehen auf die Medien und ich würde mich fragen, inwieweit geschichtlich oder sonst gesehen Gott sich tatsächlich verständlich gemacht hat, in welchem Sinne. Und wir müssen schon damit beginnen und können damit beginnen, dass wenn wir sagen, mit McLuhan, und wir haben McLuhan immer behandelt in der letzten Woche, Medium ist die Botschaft. Ja. Dann, was bedeutet das eigentlich? Geschichtlich gesehen. Das bedeutet die Umkehrung des christlichen Glaubens, der darin besteht, dass das Wort Fleisch geworden ist. Das heißt, christlich gesehen ist die Botschaft das Medium geworden. Und da die Botschaft das Medium geworden ist, ist es möglich, dass das Medium die Botschaft wird. Ja, also wir haben eine Verwandlung schon erlebt im Christentum und das bedeutet, wir können sozusagen eine andere Verwandlung auch erleben. Das beginnt aber noch vor Christus, sicherlich noch in der jüdischen Tradition. Erstens hat übrigens sehr gut Derrida gezeigt in seiner Interpretation von Apokalypse-Buch, dass die Zuschreibung dieser Botschaften dem Gott des Alten oder Neuen Testaments eine problematische Sache ist, die selbst in Mediumsprache oder in Medium gesprochenes Wort stattfindet und von diesem Medium abhängt. Das heißt, er analysiert der Apokalypse, analysiert die Offenbarung Johannes und sagt, da sagt Johannes, dem der Engel diktiert ist, oder, und das Engel ist der geschickt von Gott, und was ist von Gott? Was für ein Gott? Das ist der Gott, von dem Propheten geredet haben und so weiter und so weiter. Das heißt, die ganze Rede verweist auf, ständig auf eine andere Quelle. Ja. Ich sage Ihnen, das, was mir gesagt wurde, wurde dem, der mir das gesagt hat, noch von jemandem gesagt. Und dem hat es Gott gesagt. Und dass es Gott gibt, hat noch jemand gesagt, noch früher, nämlich ein Prophet. Und das, was er damals gesagt hat, das hat sich bestätigt. Deswegen handelt es sich um den gleichen Gott. Und noch dazu ist es eben nicht nur Gott überhaupt, sondern dieser Gott Israels, und der Gott des Neuen Testaments ist der Gott des Alten Testaments, der Gott der Apokalypse-Buch und so weiter. Das alles sind Gerüchte. Ja? Bibel ist ein System der Gerüchte. Diese Gerüchte kreuzen sich, gehen in unterschiedliche Richtungen, bestätigen sich oder widerlegen sich. Sie haben aber, die Gerüchte generell, keine eindeutig identifizierbare Quelle. Auch Gott ist keine eindeutig identifizierbare Quelle, weil dass es ihn gibt und dass er das gesagt haben und dass es dasselbe Gott ist, ist auch ein Gerücht. Und man kann genauso ein anderes Gerücht in Umlauf bringen, zum Beispiel ein gnostisches Gerücht, dass der Gottschöpfer eigentlich Dämon ist und Satan und es gibt einen anderen Gott, der als Erlöser mit ihm kämpft. Und man kann zum Beispiel die ganze Bibelgeschichte uminterpretieren, wie man das hundert und tausend Mal gemacht hat, parallel zu dem Schreiben dieser Bibelgeschichte, und sagen, das war die ganze Zeit, nur Satan zu uns gesprochen hat. Der eigentliche Gott hat sich verborgen und hat sich später gezeigt oder gar nicht gezeigt oder zeigt sich irgendwann. Und erlöst uns von diesem Gott der Schöpfung, der eigentlich ein dämonischer Gott ist oder ein negativer Gott, mal ein Genie ist. Und diese gnostische Religion waren mindestens genauso verbreitet als die orthodoxe. Also. Wir haben also mit vielen Gerüchten zu tun, mit vielen Versionen und vielen Verweisen, wobei alle diese Verweise irgendwo ihre ursprüngliche, ihre Quellen in Unendlichkeit vermuten. Also irgendwann wurde irgendetwas gesagt und darauf beziehe ich jetzt und sozusagen. Das heißt, es gibt so eine Textur im Grunde einer Schrift, wenn diese Schrift auch ein System der gesprochenen Worte ist, eine unendliche Kette der Gerüchte, in die ich mich einschreibe, wenn ich überhaupt etwas über Gott sage. Und das haben sie gerade getan. Ja? Sie haben sozusagen noch ein Gerücht in den Umlauf gebracht, dass zum Beispiel Gott kein Medium braucht. Ja? Das ist so auch so ein Gerücht. Und es gibt gegensätzliche Gerüchte, es gibt sehr unterschiedliche Gerüchte über Gott und was da alles da abläuft. Ja? Deswegen ist es genauso legitim zu sagen, als nicht legitim. Und sie nehmen eine bestimmte Position in dieser ganzen Geschichte und andere haben andere Positionen genommen. Also es ist eine Textur, die sich über Jahrtausende verbreitet. Und wir können uns genauso gut situieren wie auch nicht. Aber eigentlich ja, aber eigentlich nicht. Und so geht es weiter. In diesem Sinne kann man sagen, dass was mal ein Dornbusch gesagt hat, mal Jesus gesagt hat, mal Mose gesagt hat, mal ein Kommentator gesagt, mal ein Exeget gesagt hat. Also alle haben anderes gesagt und so summiert es sich und verbreitet. Das ist eine mediale Ebene, die ja so ein Teppich ist. Ja, so ein Teppich. Die zweite mediale Ebene ist der viel perfider eigentlich, ist noch perfider. Also man sagt, ja gut, bekämpfen wir das. Keine Hörensagen, keine Gerüchte. Bestimmen wir, was die Bibel ist. Was ist die Bibel? Das ist eine Auswahl kanonischer Gerüchte. Also Auswahl im Umlauf sich befindender Geschichten, die aufgeschrieben worden waren, kanonisiert worden waren, in eine Form gebracht waren, die vielfach umstritten war. Die Auswahl ist zum Teil inhaltlich bedingt, zum Teil politisch bedingt, zum Teil historisch bedingt, zum Teil durch die Logik des Buches bedingt, als literarisch bedingt, aus sehr verschiedenen Themen. Und Bibel als eine Quelle, als ein Text, ist dann schon im Jahrhunderte der Arbeit der jüdischen Schriftgelehrten im babylonischen Exil. Na gut, man kommt mit diesem Buch im Endeffekt, dieses Buch ist sakralisiert, ist der Tora. Ja gut, was passiert ja dann? Dann passiert etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Nämlich, es taucht plötzlich die Materialität der Buchstaben auf. Das heißt, das Medium beginnt zu agieren jenseits der Botschaft und verbreitet seine eigene Botschaft auf vielen Ebenen. Die erste Ebene, die auffällt, ist die kabbalistische. Das heißt, das System der Schrift im Hebräischen ist mit dem System der Zahlen identisch. Und das bedeutet, dass jedes Wort ist eine Zahl. Da in der Bibel, da die Zahlensysteme in jeder Kultur eine mystische Bedeutung haben und jede Zahl hat immer was bedeutet, ist es selbstverständlich so, dass schon ziemlich frühere Interpreten haben Bibel als eine gewisse Mathematik, mystische Mathematik ausgelegt, wo Worte überhaupt keine Bedeutung haben, allein die Zahlen haben eine Bedeutung. Und daraus entstehen kabbalistische Lehren. Diese kabbalistischen Lehren beginnen Elemente der Bibel, des biblischen Textes frei zu kombinieren nach der Zahlensymbolik und daraus entsteht eine ganze Reihe der Lektüren von der Bibel, die ja mit der Dechiffrierung oder Interpretierung der biblischen Botschaft überhaupt nichts zu tun hat, sondern man sagt, die Wahrheit offenbart sich auf einer anderen Ebene, das heißt nicht auf der Ebene der chiffrierten oder aufgeschriebenen Botschaft, sondern auf der Ebene des Schriftunbewussten. Ja, das heißt, die Bibel hat ein Unbewusstes und dieses Unbewusste ist die Zahlensymbolik und das war von Anfang an so. Und das heißt, diese Zahlensymbolik wurde fast von Anfang an interpretiert als die eigentliche Botschaft, und zwar die Botschaft des Mediums. Gleichzeitig waren diese ganze Geometrie der Buchstaben, diese ganze Form, vor allem von Aleph und von Shin, die hatten eine magische Bedeutung bekommen. Ja? Und zum Beispiel, wenn man bestimmte Gedanken hat, oder bestimmte Visionen hatte oder bestimmte Konzentration ausgeübt hat, hat man, und das ist ja ganz klar, hier bestimmte Formationen bekommen. Ja? Man hat so gemacht oder so gemacht oder so gemacht. Ja? Und da waren unterschiedliche Buchstaben, zum Beispiel da war Aleph oder das war Shin. Ja? Shin war es der größte, wenn man so hat. Ja, seine Form. Leider hatte ich keine Falten, also kann ich das nicht. War nicht so richtig meditativ in meinem Leben, das ist auch okay. Aber wenn einer so ist, ja, dann bekommt er sein Schienzeichen auf der Stirn. Und das merkt man schon, dass dieser Mann sozusagen ein Buchstabe in der Tora ist. Ja, jetzt unabhängig davon, ob er was sagt oder nicht sagt. Und hat eine mystische Funktion einfach durch die Berührung seines Körpers, der sozusagen immer schon mit dieser Buchstabe verwandelt ist, zum Beispiel Kranken zu heilen. Jetzt unabhängig davon, ob er was von Bibel versteht oder nicht versteht. Er ist schon selbst ein Buchstabe und auch eine Zahl. Und so geht es weiter und weiter. Und das bedeutet, dass wir an dem Augenblick, an dem wir Botschaft zum Medium machen, an dem wir also ein Objekt schaffen, von dem wir sagen, dieser Gegenstand, das ist in diesem Fall das Buch. Ja, das Buch ist ein Gegenstand. Buch ist ein Gegenstand, ist ein Ding. Ja, das ist nichts anderes, ein Ding. Mit Buchstaben, das sind auch Dinge. Die bestimmte visuelle Form haben und so weiter. Nun, die Sprengkraft und das Interesse der Materie beginnt nicht dort, wo ich sage, wie sie es voraussetzen, ja eigentlich. Wo ich sage, in dieser Schrift ist das Wort Gottes enthalten, dadurch, dass wir mit einem Medium zu tun haben, mit meinem untransparenten Medium zu tun haben, kommen wir in die medientheoretische Schwierigkeiten. Wir müssen aus diesen medientheoretischen Schwierigkeiten raus, indem wir versuchen sozusagen durch die Gnade Gottes, sozusagen die Gnade Gottes auf sich zu ziehen und den Text richtig zu lesen. Wenn man die Problematik so sieht, es ist zwar legitim, es ist richtig, sie so zu sehen, allerdings der eigentliche Sprecher entsteht dort, nicht dort, wo ich den Text als ein Hindernis interpretiere für die Vermittlung der göttlichen Botschaft, sondern an dem Moment, an dem ich den Text als eine autonome, von der göttlichen Botschaft unabhängige Quelle der göttlichen Erleuchtung ansehe. Das heißt, an dem Moment, an dem ich die Medialität der Schrift und des Buches nicht negativ, der Materialität, nicht negativ interpretiere als nur ein Hindernis für den Kontakt mit dem Gott, sondern ich beginne, dieses Medium zu interpretieren als ein Königsweg oder ein besserer Weg zum Kontakt zum Gott, als das Verständnis seines Wortes es je sein könnte. Und das ist der Beginn der Medientheorie überhaupt. Die Medientheorie beginnt nicht mit der Skepsis und Negation, sondern die Medientheorie beginnt mit einer neuen Chance. Die Medientheorie beginnt damit, dass ich sage, gerade die Materialität der Buchstaben in Torah, in der Bibel, gerade diese Symbolik, gerade die materielle Gestalt des Buches, ja, enthalten eine solche Kraft, die über jede mögliche Bedeutung des Göttlichen Wortes hinausgeht, ihre eigene Botschaft hat, eben in der Materialität und Materialität selbst, und diese göttliche Botschaft auf der einen Seite unterwandert, das heißt vermindert, weil man das nicht so deschiffrieren kann, auf der anderen Seite aber kompensiert durch die Eröffnung sozusagen ihrer eigenen Botschaft. Wir haben hier diese ständige Verwandlung der Botschaft ins Medium und des Mediums in die Botschaft. Ja, es ist nicht so, dass man im Prozess der Kommunikation nur mit dem Vorgang der Chiffrierung und Dechiffrierung zu tun hat, sondern der Prozess ist viel, viel komplizierter. Der Prozess ist die Verwandlung der Botschaft ins Medium und des Mediums in die Botschaft. Und bei diesem System der Verwandlungen bekommen wir Verluste, wir verlieren an Bedeutung des Wortes, wir bekommen aber Mehrwert. Und zwar, wir bekommen Mehrwert, Kraft der Verluste und gerade an der Stelle, an der wir die Verluste erleiden. Es ist nicht so, dass wir diese Verluste korrigieren. Es ist aber so, dass wir anstatt diese Verluste an einer anderen Stelle und unter anderen Bedingungen der Interpretation des Mediums als Botschaft anderes bekommen. Ja, es ist ein sehr, sehr kompliziertes System des Tausches. System des Tausches, der nicht auf einen hermeneutischen Vorgang reduzierbar ist. Und wenn ich einmal das Buch, die Bibel, als Korpus, als Körper Gottes ansehe und erfahren habe, so dass ich zum Beispiel durch die Berührung dieses Buches entweder zum Tode kommen kann und geheilt werden kann, dann ist es nur der nächste Schritt zum Christus. Ja, Christus ist der wandelnde Buch, ist der wandelnde Tora, ist die Bibel auf zwei Beinen, ja, in Gestalt eines Pflegers. Da ist der Mensch, der gleichzeitig ein Buch ist. Ja. Das ist sozusagen die Realisierung dieses platonischen Traumes von einem Buch, das spricht. Ja, Platon sagt, bei Büchern ist ein Problem, dass sie nie ihre Frage nicht beantworten. Sie fragen die Bücher und sie schweigen. Ja, das ist die ewige Frustration. Die Figur Christi versucht diese Frustration sozusagen zu kompensieren und zu sagen, wir haben ein Buch vor uns und dieses Buch spricht zu uns. Beantwortet unsere Fragen. Und so sollen wir nicht die Gelehrten fragen, ja, die Gelehrten, die das Buch interpretieren, sondern wir haben die Chance, das Buch selbst zu fragen. An dem Moment, an dem aber der Körper, also der menschliche Körper ins Spiel gebracht wird durch Christus, bekommen wir die ganze Körperproblematik. Zum Beispiel diese ganze Sadomaso-Geschichte. Ja. Weil an dem Moment, an dem Wort Fleisch geworden ist, entsteht sozusagen der sadomasochistische, bei Desart sehr gut beschriebene Wunsch, dieses Wort aus dem Körper rauszuholen, ja? Und diesen Körper zu erfahren. Ja? Und das bedeutet nichts anderes als zu martern. Ja, das Martyrium des Körpers ist ein Versuch, die Wahrheit des Körpers aus diesem Körper rauszuholen, unter Bedingung, dass man denkt, dass dieser Körper ein wahrer Körper ist. Ja. Und es ist interessant, dass gerade vor kurzem wurde in Amerika eröffnet, ich habe so einen Bericht gelesen, ein Museum für die Lynchjustiz. Die Lynchjustiz, ja. Das heißt, wo erzählt werden die Geschichten der Martyrium der Schwarzen im Süden, ja, im letzten Jahrhundert. Es ist interessant, dass diejenigen, die an dieser Lynchjustiz teilgenommen haben, das die Weißen, haben die Stücke von diesem Körper des Gestorbenen abgeschnitten, zum Teil Haare abgenommen oder Fragmente der Knochen, auch Bilder gemacht und auch Teile der Kleidung und haben das als heilende Gegenstände oder sakrale Gegenstände behandelt. Zum Beispiel, sie haben so Medaillons getragen mit den Haaren oder Knochen von dieser gelinschten Schwarzen und haben geglaubt, dass sie eine positive Wirkung auf sie haben. Das Ganze wurde auch gut beschrieben, ja, nicht wahr, bei Freud in seiner Ausführung zum Tontem. Aber Freud liegt ein bisschen nicht auf der Ebene. Ja? Da ist sozusagen, schreibt noch vor der richtigen Entstehung der medientheoretischen Reflexion. Das heißt, an dem Moment, an dem diese Schwarze bestraft wird, ist es sozusagen sein Körper die Verkörperung der Gerechtigkeit, weil ihm ist die Gerechtigkeit widerfahren. Und als Körper der Gerechtigkeit ist er dann heilsam. Also durch diese Strafe ist er zu Reliquie geworden. Wir haben also ein sehr kompliziertes Verhältnis zu der Frage der Wahrheit des Körpers. Ja? Inwieweit der Körper, der menschliche Körper, jetzt unabhängig von der Seele, das heißt, unabhängig von der Botschaft, das heißt, als Medium, das seine eigene Botschaft hat, inwieweit und in welchem Zusammenhang steht dieser Körper zu den ganzen Ritualen der Bestrafung, des Marterns und so weiter und so fort, und inwieweit dieser Körper selbst als Quelle des Verderbens oder der Heilung benutzt wird. Die ganze Geschichte der christlichen Reliquien, die ganze Kommunionsriten und das alles ist nichts anderes als eine Manifestation des Glaubens daran, dass Medium Botschaft wird. Ja, das ist sozusagen nicht zufällig, war McLuhan katholisch. Weil die Kommunion ist nichts anderes als der Glaube, dass wenn ich ein Stück des Körpers Christi esse und sein Blut trinke, ja, im mystischen Sinne sicherlich, dann werde ich, dann bekomme ich eine Botschaft, ja, dann wird in mir eine Botschaft gehören, wenn ich sozusagen ein Teil dieser körperfressenden Gemeinde ist, ja, wie das Freud in dem Falle gut beschrieben hat. Das heißt, wenn ich ein Teil einer kannibalistischen Ritus bin, der sozusagen, und dieser kannibalistische Ritus sozusagen dekonstruiert die Botschaft, lässt nur das Medium da und dieses Medium wird wieder zur Botschaft. Das heißt, ich muss sozusagen meinen Feind töten, ich muss die Leiche herstellen, ich muss den Körper von der Botschaft befreien, damit diese Leiche, damit dieser Körper wieder zur Botschaft wird, ja, sozusagen erweckt wird und seine eigene Kraft entfaltet. In erster Linie als Reliquie, in erster Linie als Heilmittel, in erster Linie als Stärkung des meinen eigenen Körpers und so weiter. Das heißt, es handelt sich um kannibalistische, sadomasochistische Riten, die jenseits jeder kodierten Botschaft, jeder Seele, ja, und jeder Bedeutung Kräfte verleihen oder wegnehmen, schaden oder helfen. Wir haben also zu tun mit sehr komplizierten Vorgängen, bei denen Verluste und Gewinne in einem sehr komplizierten Verhältnis stehen, wobei diese Kräfte, die ja appropriiert werden oder deappropriiert werden, wie auch immer, diese Kräfte sind immer zweideutig. Die sind nie imstande, ein richtiges Verständnis zu garantieren, die sind aber nie imstande, das richtige Verständnis zu verunmöglichen. Ja. Sondern sie stehen eben in einem sehr, sehr komplizierten Verhältnis zur Seele, ja, oder zur Botschaft. Was mich am Ende, jetzt mache ich unterbrechen, was mich am Ende aber absolut wichtig erscheint, warum ich ja zugestimmt habe, diese Bibelgeschichte so gerne, sofort, ist diese Idee der Durchsemantisierung der Wirklichkeit, ja, die zunächst einmal Bibel und dann vor allem Christentum durchgeführt haben. Das heißt, viel, viel konsequenter als jede andere uns bekannte Religion. Sieht die jüdische Religion und das Christentum alles Naturhafte als ein Message. Da wir einen Kreator unterstellen, ja die ganze Wirklichkeit insgesamt, können wir alles, was wir antreffen, alles Gegebene, als eine chiffrierte Botschaft interpretieren. Und diese radikale Möglichkeit der Semiotisierung und Semantisierung der Wirklichkeit ist tatsächlich eine sehr westliche, also in diesem Sinne jüdisch-christliche Angelegenheit, weil alle anderen Religionen machen das zwar, aber nur zum Teil. Wenn wir Buddhismus und andere Hochreligionen nehmen, diese totale Semantisierung der Wirklichkeit findet da nicht statt, weil von bestimmten Zyklen oder bestimmten Gesetzen der Verwandlung der Seelen, was auch immer, wird angenommen, sie sind einfach da. Sozusagen, sie haben weiter keine Bedeutung. Das kann man, das lässt sich sagen, auch über das berühmte griechische Schicksal. Ja, Schicksal kann man nicht interpretieren. Schicksal im griechischen Verständnis ist keine Botschaft, die man dechiffrieren kann. Schicksal ist das, womit man konfrontiert wird, was man erleidet, wo man untergeht und so weiter, aber man kann das nicht interpretieren. Man kann nicht sagen, warum. Man kann nicht fragen, warum, und bekommt keine Antwort. Das ist eine falsche Frage. Schicksal ist ein Gesetz, das nicht geschaffen ist, steht auch über Götter. Und deswegen hat keine Bedeutung. Hat zwar Macht, aber keine Bedeutung. Die Semantisierung und Semantisierung der Wirklichkeit ist wirklich ein spezifisch jüdisch-christliches Problem. In diesem Sinne war die Aufklärung in vielen Hinsichten ein Versuch, Desemantisierung der Wirklichkeit und Desemantisierung der Wirklichkeit. Das heißt, statt sich zu fragen, was bedeutet, dass die Katze so aussieht und der Hund so aussieht, was eine symbolische Bedeutung haben sie und was hat Gott damit gemeint, wenn er Katzen, Vögel und Fische geschaffen hat, was wollte er damit sagen? Also die Natur als Buch, die Natur als Bibel, die Natur als System der Buchstaben, das ist die älteste Metapher. Und wenn wir in der biblischen Perspektive die Welt anschauen, wir können hinsichtlich jeder Einzelheit in dieser Welt fragen, was wurde damit gemeint? Ja? Im Grunde der ganzen Aufklärung war der Versuch, diese Frage auszutreiben. Ja? Und zu sagen, eigentlich nichts wurde dabei gemeint, ja? Sondern ich bin ein Subjekt, das ist die Objektwelt, die Körper haben an sich keine Bedeutung, sondern ich bin derjenige, der diese Bedeutung verleiht. Das ist etwas zu untersuchen, das ist etwas, um Gesetze festzustellen, das ist etwas, was an sich von Anfang an keine Bedeutung hat. Und in diesem Sinne ist der ganze 20. Jahrhundert ein Vorgang der Resemantisierung und der Resemantisierung der Wirklichkeit, weitgehend in Anlehnung an die christliche, in erster Linie katholische Tradition. Also McLuhan ist ein Beispiel, Lacan ist ein anderes Beispiel, Derrida ist ein anderes, Lévi-Strauss ist ein typisches Beispiel. Diese Resemantisierung der Resemantisierung der Wirklichkeit passiert aber jetzt anders, als es im Christentum der Fall war. Das heißt, man fragt, was das bedeutet, ohne zu fragen, wer hat das gedacht. Ja. Das heißt, man bildet Strukturen, in denen die Bedeutungen zwar da sind, die Intentionen aber nicht. Und das ist, und die Subjekte der Institution auch nicht. Das heißt, es ist ein Christentum ohne Gott. Ja, im Grunde, wenn man sich fragt, was ist die Medientheorie, was ist der ganze Poststrukturalismus, ja, was ist die ganze Semiotik und so weiter. Das ist das Christentum ohne Gott. Das heißt, das ist ein semiotisches System, ein semantisches System, ein System der Bedeutungen, wo die ganze Wirklichkeit als ein Buch gelesen wird, wiederum noch einmal nach der Aufklärung, aber unter der Vorbehalt, dass wir nicht sagen können, wer diese Botschaft abgeschickt hat, wer das alles interessiert hat, wer diese Bedeutung hineingelegt hat in alle diese die Stimme des Abhörs, in alle diese Elemente. Wir fixieren nur die Bedeutung, das sind da. Wir fragen nicht mehr nach dem Auto. Ja gut, dann mache ich mir noch auf.